Hannes?
Holger?
Alles Gute zum Geburtstag.
Ah, stimmt. Schon was her. Das ist ja nett, dass du mich nicht vergessen hast hier.
Ja, man wird ja nicht alle Tage 50, ne? So, alles Gute zum 50.
Moment, dann, ich bin ja 40 geworden. Also, 50er, das bist du doch eigentlich hier.
Oder fast. Nee, da liegt ein Missverständnis vor. Ich meine nicht deine Lenze, sondern die Geonauten. Wir machen heute die 50. Folge.
Ich dachte, es geht mal hier um mich, ne?
Danke dir. Ja, genau.
Nee, vergiss es. Aber ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich vergessen. 50. Folge. Cool. Freue ich mich sehr. Und dann euch allen viel Spaß da draußen beim Hören von unserer Jubiläumsfolge.
Die Geonauten. Der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Holger. Holger. Herr Dr. Kretschmer, die Aufzeichnung läuft.
Stimmt, ja.
Was liest du denn da wieder stinklangweiliges, spannendes auf deinem Bildschirm? Das ist nicht unser Notizenskript hier.
Nee, das ist eure spannende Studienordnung zum IMES Master.
Oh wow. Studienordnungen sind ungefähr das Spannendste auf der Welt nach Französisch-Fremdwörterbüchern oder den gelben Seiten.
Ja, aber auch mindestens genauso wichtig.
Ja, okay, da muss ich dir recht geben, aber ich denke, du siehst es ein, es ist nicht gerade die anregendste Lektüre, oder?
Naja, es gehört halt zum Beruf und man hat ja so Sachen, die macht man gerne und manche macht man nicht so gerne. Und es gehört halt eben dazu, wenn du einen Studiengang koordinierst.
Ja, das stimmt. Ich sollte die kennen, vor allem, wo ich auch Teile davon geschrieben habe.
Genau, und das macht echt Arbeit und ich bin froh, dass die nächste Akkreditierung, also die Überarbeitung der Studien- und Prüfungsordnung hier in der Geografie noch ein bisschen auf sich warten lässt.
Ja, alle Jahre wieder der Spaß aufs Neue, ne? Qualitätskontrolle ist aber halt auch einfach wichtig und auch das gehört ja zu unserem Beruf als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler dazu. Ne? In dem Zusammenhang, Holger, hier, man wird ja immer so Sachen gefragt, wir hatten ja auch Tag der offenen Tür und da wurde ich von Schülerinnen gefragt, wie wird man denn eigentlich Wissenschaftlerin? Das könnten wir eigentlich auch mal erklären, finde ich.
Genau, so einen kleinen Selbstfindungstrip. Ne? Oder machst du eher How to be Prof?
Ja, ich glaube, da sind wir zwei Hiopais nicht die richtigen Ansprechpartner, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Was machen denn deine Habilpläne?
Ja, die gibt es, ja, ja.
Ja, hätte ich mehr Zeit, wäre das bei mir auch schon lange fertig.
Zeit, das ist es, ja.
Ja, aber es ist vielleicht doch nicht so schlecht, mal zu bequatschen, wie man denn eigentlich Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler wird. Und das passt ja auch wunderbar zu den Studienordnungen.
Okay, das ist jetzt wieder ein Upturner, ne? Dieser Link zurück zu den Studienordnungen. Aber im Prinzip hast du ja recht.
Ja, dann.
Holger, möchtest du das mal kurz ausführen?
Ja, ich mache dann mal hier kurz den Einstiegserklärbär.
Ja, ich bitte darum.
Ja, unsere Bildungslandschaft in Deutschland oder eigentlich sogar egal wo man hingeht, hat schon eine ziemlich lange Tradition. Ne? Wir wissen ja, gute Ideen in Köln seit 1388.
Ja, dieser Slogan ist fast so geil wie diese Länderslogans.
Ja, stimmt.
Niedersachsen, klar.
Und selbstverständlich fußt das alles auf Lehre und Forschung.
Ja, ja.
Und Lehre und Ausbildung an der Uni, die sind tatsächlich gesetzlich geregelt, zumindest in Deutschland. Da ist das Ländersache, so wie bei den Schulen auch. Und unsere Prüfungsordnungen, so richtig Studienordnung gibt es ja eigentlich nicht mehr, die bilden quasi den rechtlichen Rahmen für unser Studium.
Ja, das ist ja auch, finde ich, muss ich jetzt sagen, ne, bei aller Juristerei wirklich gut, dass wir staatlich geprüfte Hochschulen haben und wir auch so mit daran gebunden sind, verpflichtet sind, das Richtige oder auf einem richtigen Niveau richtige Qualität zu lernen und nicht irgendeinen Quatsch zu erzählen.
Ja, das stimmt. Das ist aber eben nicht wie bei Schulen, ne, dass es ein landesweites Curriculum gibt, sondern die Universitäten sind da schon eigen in dem, was sie so vermitteln. Und man hat sich da auch immer so ein bisschen an die gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst.
Finde ich auch sinnvoll. Ne? Also wir wollen ja nicht in unserem Elfenbeinturm nur uns um uns selbst drehen.
Och, ich glaube, der eine oder andere könnte da ganz gut sitzen. Aber egal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich da vor allen Dingen einiges getan. Es gab immer mehr Bevölkerungsschichten, die Zugang bekamen zu Universitäten, zum Beispiel auch durchs Abitur. Ne? Immer mehr Menschen machten das Abitur. Mhm. Und da gab es eine ganze Reihe von Universitätsgründungen in Deutschland, vor allen Dingen so in den Jahren 1950 bis 1970, Mitte 1970, oft in strukturschwachen Regionen. Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen und auf einmal kriegte Dortmund Universität.
Und Bochum und Hagen und also die ganzen Das ist ein gutes Beispiel eigentlich. Das sind alles relativ junge Universitätsgründungen. Ne?
Genau, und das Ruhrgebiet, das haben sie zugepflastert damals. Der Ministerpräsident Johannes Rau war das, glaube ich, mit Universitäten, aber auch mit Fachhochschulen, technischen Hochschulen, die dann deutlich stärker anwendungsorientiert sind.
Ja, stark, Holger, ne? Kurzer Einstieg. So weit hole sonst normalerweise ich immer nur aus, vor allem so historisch. Aber ich muss lachen, nochmal zurück auf die Frage, wie wird man Wissenschaftler? Ich wurde dann auch gefragt, wo du jetzt so schön das historisch darlegst, was ich denn eigentlich für ein Thema von meiner Bachelorarbeit hatte. Und dann musste ich zugeben, dass ich gar keine Bachelorarbeit geschrieben habe.
Ja, genau, da haben wir was gemeinsam, denn ich habe auch keine Bachelorarbeit geschrieben, sondern eine Diplomarbeit.
Ja, für unsere HörerInnen, das klingt jetzt wieder so, als ob wir so uralte, fiese, weiße Männer sind, die von früher erzählen. Können wir halt am besten, ne? so lange ist es noch nicht her mit unseren Abschlussarbeiten und vor allem so lange ist es auch noch nicht her, dass es flächendeckend in Deutschland in der Hochschullandschaft Bachelor- und Masterstudiengänge und Abschlüsse gibt.
Genau, und die Universität war, wie in so vielen Bereichen, da eher spät dran mit der Umstellung, aber nicht so lange her ist...
Das ist auch jetzt so auch eine Sache. Relativ, ne?
Ja, also ich habe so vor 25 Jahren meine Arbeit abgegeben, glaube ich. Und damals wurde gewettert, jetzt werden die Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt. Das ist der Untergang des Abendlandes. Seien Sie froh, dass wir noch ein Diplom haben.
Ja, das war das böse Unken damals. Ich habe vor 20 Jahren angefangen zu studieren. Und da gab es an den meisten Unis in Deutschland schon Bachelor- und Masterstudiengänge, auch in Geografie. In Köln halt noch nicht. Es gab, bevor dieses System eingeführt wurde, eigentlich flächendeckend das Diplom, vor allem in technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Es waren meistens so 8 Semester Regelstudienzeit, also in der Realität so 12 bis 15 und eigentlich vergleichbar mit Bachelor plus Master, so gesehen in einem. Und dann gab es für die Geisteswissenschaftler das Pendant des Magisters. Das war jetzt aber nicht so wie unser Bachelor of Arts mit 2 Fächern, sondern von der Struktur auch ein Hauptfach, 2 Nebenfächer. Aber so gesehen das philosophische, geisteswissenschaftliche Pendant zu diesem naturwissenschaftlichen Diplom und dann halt das Staatsexamen für LehrerInnen aller Schulformen. Du hast auch Diplom gemacht.
Ich habe auch Diplom gemacht, ja, habe ich gerade schon gesagt. Und Geisterstudiengang finde ich auch sehr gut. Egal.
Ja. Und ich glaube, du hast recht, also rückblickend so aus meiner Perspektive jetzt als Lehrender, es war schon deutlich chilliger im Diplom. Wir hatten mehr Freiheiten, es war weniger durchstrukturiert. Und sehr schön war, dass es zählten auf dem Zeugnis am Ende nur die Noten der Abschlussprüfungen. Und ich bin, muss ich sagen, extrem froh, dass nicht meine ganzen Seminarnoten auch noch irgendwo festgehalten sind und auftauchen.
Also, bei mir hängt ja hier an der Pinnwand auch immer noch meine Studierendenkartei, die ich mir irgendwann mal kopiert habe. Ja,
aus Papier, für die HörerInnen.
Ja, hier, ne? Genau, nichts Clips und so, irgendwelche digitalen Systeme. Nein, auf Papier, die wurde im Sekretariat geführt und das Foto, junger, fescher Typ da drauf, oh Gott. Und die Noten, da gucken wir jetzt besser mal nicht hin. Ne? Oberseminar bei Herrn Nipper, ich entschuldige mich jetzt noch im Nachhinein für die 4+, die er mir da geben musste.
Ja, okay. Jeder kann WissenschaftlerIn werden, ne? Beste Beispiel sind wir. Ja, warum hat sich das geändert? Jetzt komme ich mal wieder hier mit dem Aushol, wo du das so schön seit Jahrhunderten Tradition angesprochen hast. Das aktuelle Hochschulsystem haben wir eigentlich oder Studiensystem im Zuge des sogenannten Bologna-Prozesses bekommen. Also 1999 wurde das beschlossen, dass die europäische Hochschullandschaft, dass man die harmonisieren sollte. Das heißt also ein einheitliches Studiensystem, zweistufig, Bachelor plus Master. Ne, man hat sich da so an den angelsächsischen Prinzip doch orientiert und hat das flächendeckend in Europa eingeführt. Mit diesen ETCS, also European Credit Transfer System, diese Credit Points, als vergleichbares Benotungssystem, ne, dass man eine fortlaufende Qualitätssicherung auch dabei hat im Hochschulbereich und so eine bessere, ja nicht nur Vergleichbarkeit, sondern auch Internationalisierung, also Erasmus-Programm und so weiter, gute Austauschmöglichkeiten schaffen kann, um so ja auch Lehre wirklich europaweit oder global besser vergleichen zu können.
Aus der Praxis kann ich sagen, funktioniert super. Aber das war schon ein Riesenakt, die Umstellung, vor allen Dingen hier in Deutschland, weil wir ja tatsächlich wirklich auch damals schon immer ein sehr anderes System hatten, als vielleicht die internationalen Systeme sonst so waren. Bei uns hat man dann auch sehr auf Employability gesetzt, also die Beschäftigungsfähigkeit. Also die Studiengänge sollten sich zunehmend am Arbeitsmarkt orientieren und man sollte nicht unterrichten, was irgendwie die Universitäten cool und lustig fanden, sondern das, was wirklich auch gesellschaftlich und am Arbeitsmarkt gebraucht wurde. Und da ging es dann auch nicht nur um neue Module, sondern tatsächlich um eine ganze Ausrichtung eines Curriculums, um eine Neuausrichtung eines Curriculums. Und im Zuge der Digitalisierung war das eben auch irgendwie wichtiger und man hat nicht mehr so sehr Wissen vermittelt, sondern eher so eine kompetenzorientierte Lehre gemacht. Das gibt es ja in den Schulen heute auch. Wie man allerdings ohne Wissen Kompetenzen vermitteln soll. Egal.
Ja, ja, schwierig. Ich finde, es macht halt schon Sinn, ne? Wo wir heute Digitalisierung, Wissen jetzt mal platt gesagt einfach googeln können. Ich muss jetzt keine Vorlesung mehr belegen, wo auf einer Folie, digital oder analog, auch immer jetzt die höchsten Berge der Welt aufgelistet sind, sondern es geht eigentlich mehr um Kompetenzen, wie ich mir Wissen erwerben kann, wie ich das einzuordnen habe. Ne? Also da können wir uns jetzt drüber streiten. Ich weiß auch, das war noch zu meinen Zeiten auch eine riesige Diskussion, warum mehr Praktika statt mehr Vorlesungen, wenn die Leute nichts mehr wissen, wozu brauchen sie Kompetenzen. Aber wie gesagt, ich glaube, da geht die Uni auch mit den Bedürfnissen der Gesellschaft. Diese Arbeitsmarktorientierung können wir auch drüber streiten. Ja, jetzt habe ich mich hier richtig reingeregelt. Also Punkt war, es hat nicht gereicht, einfach nur das Diplom jetzt in Bachelor und Master aufzuteilen, sondern wirklich komplett neue Studiengänge zu entwickeln. Und dass das super viel Arbeit macht, können wir uns vorstellen. Wir haben jetzt ja einen neuen Master seit letztem Jahr, den GMIS, den Joint International Master of Environmental Sustainability. Und ich habe gesehen, was das eine unfassbare Arbeit ist, so einen Studiengang zu entwerfen, dass der auch vom Qualitätsmanagement, von der Hochschulleitung und so weiter akkreditiert, also angenommen wird.
Genau, diese Qualitätskriterien sind sicherlich ein bisschen anders und auch durchaus sinnvoll. Und letztlich hat der Bologna-Prozess eben das eingeleitet, diese Veränderung an den Hochschulen, dass wir das System haben, das wir eben heute haben.
Ja, und ne, im Idealfall, jetzt mit ein bisschen spöttisch, spuckt das System am Ende kompetente GeografInnen aus, die auf dem Arbeitsmarkt alle gewünschten Kompetenzen mitbringen. Und wenn sie nicht in die Wirtschaft, in die freie, richtige Welt gehen, dann bleiben sie halt in der Wissenschaft. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zurück, wie man eigentlich WissenschaftlerIn wird. Und das ist irgendwie schon auch spannend und ist jetzt nicht tatsächlich unbedingt der automatische Weg, sondern eine Option.
Nein, die meisten bleiben ja gar nicht an der Hochschule, sondern sie gehen in die freie Wirtschaft, wie man dann so gerne sagt. Ob das immer Wirtschaft ist, lassen wir mal dahingestellt. Wenn man an der Hochschule bleibt, ist eigentlich der nächste Karriereschritt ja die Promotion. Also man schreibt eine Dissertation, eine wissenschaftliche Arbeit.
Ja, also
das ist quasi so der nächste Schritt, würde ich
genau,
sagen.
Genau, so gesehen die nächste Stufe der wissenschaftlichen Bildung. Würdest du das so sehen?
Genau, Promotion, Beförderung, ne, auf Lateinisch, ist die Verleihung eines akademischen Grades, nämlich die des Doktors in einem bestimmten Studienfach. Und am Ende bekommst du dann eine tolle Promotionsurkunde, mit der quasi festgestellt wird, ja, du hast selbstständig wissenschaftlich gearbeitet und hast dich in einem Bereich der Wissenschaft auch besonders vertieft. Und in diesem Bereich hast du eben deine Dissertation verfasst und im Idealfall dann auch noch eine mündliche Prüfung abgelegt. Also das gehört in der Regel auch noch dazu.
Mhm. Heute sagen wir ja häufig auch PhD, was ja witzigerweise Doctor of Philosophy heißt.
Genau, und die wenigsten haben Doktor in der Philosophie. Das ist irgendwie aus dem angloamerikanischen Raum oder international halt übernommen worden. Da gehört ja dann immer auch noch dazu irgendeine Bezeichnung, ein Fach in Economics oder Philosophy of Arts oder Science oder was auch immer. Also letztlich, PhD steht dann da vorne. Ich darf mich nicht PhD nennen, glaube ich. Weiß ich nicht.
Also es ist nicht hundertprozentig deckungsgleich mit dem alten deutschen Doktor mittlerweile, aber schon, weil du auch quasi nochmal so einen graduierten Kolleg mit immer integriert hast oder so weiter. Also ich bin Doktor und PhD. Ob ich mich dadurch besser fühle, weiß ich jetzt nicht.
Offengestanden, mir reicht der Doktor.
Ja.
Ne? Punkt. So. Und das ist quasi die nächste Stufe dann der Hochschul- bzw. der wissenschaftlichen Bildung.
Ganz kurz abschweifen, nutzt du eigentlich den Doktortitel? Schreibst du irgendwo mit drauf?
Doch, manchmal ist das ganz hilfreich, weil dieser Doktortitel in der Gesellschaft ja doch sehr hoch hängt. Was die wenigsten wissen, die Hälfte sind Ärzte, die andere Hälfte sind Richtige, wie ein Arzt im Krankenhaus neulich zu mir sagte.
Ja, also eine Medizinpromotion zählt leider nicht, das ist eine Bachelorarbeit. Sorry für alle, die das anders sehen. Aber
aber es ist eben, also es ist halt gesellschaftlich verankert und ganz ehrlich, kleine Anekdote am Rande, das habe ich mal festgestellt, als ich für einen Freund bei einem Projekt gearbeitet habe, wo ich als Küchenaushilfe war und ich wurde wirklich behandelt wie der letzte Arsch, wie man das leider mit Küchenkräften so macht, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und am Abend hat mich der Jochen damals dann vorgestellt und hat gesagt, wir haben auch prominente Unterstützung in der Küche, Dr. Holger Kretschmer. Und dann gingen die ganzen Kinnladen runter und ich war dann noch Dr. Holger, das war alles irgendwie ganz witzig. Aber da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass der Doktortitel offensichtlich in der Gesellschaft einen Unterschied macht.
Ja, ich benutze das nur bei Beschwerde-E-Mails.
Auch gut.
Zum Beispiel, als wir uns eine Wohnung angeschaut haben, meine Frau, also damalige Freundin, hat keine Antwort bekommen auf die Anfrage. Ich habe ihn geschrieben, habe mit Herr Doktor unterschrieben und hatte innerhalb von einer Stunde Einladung zum Besichtigungsgespräch, wobei mein Einkommen damals noch sehr gering war. Also das sagt ja gar nichts aus. Aber ja, wir schweifen ab. Also es ist durchaus praktisch in manchen Lebensbereichen.
Genau. Kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Wie wird man das denn?
Ja.
Das ist ja für die anderen viel wichtiger, damit sie das überhaupt benutzen können hinterher.
Genau. Also man braucht ja erstmal ein Thema, mit dem man sich wissenschaftlich auseinandersetzen muss. Und dann eine Betreuerin, früher sagte man Doktorvater oder Doktormutter, bei dem oder der man dann...
Nein, stopp. Man sagte nie Doktormutter.
Nicht? Doch, das habe ich gehört, klar. Echt? Du sagst doch nicht Doktorvaterin.
Ja, das war irgendwie...
Nein.
Okay.
Also... Das ist ja noch patriarchalischer. Das ist
ja, gut, wir sind altehrwürdige Institutionen hier. Egal. Gut.
Okay, ja. So, und das sind in der Regel ProfessorInnen an Universitäten, weil die brauchen dieses Promotionsrecht, also dass man bei ihnen quasi promovieren darf. Und das haben zum Beispiel Fachhochschulen meines Wissens nach eigentlich nicht.
Ja, selten. Das ändert sich gerade, genau.
Ja. Also die meisten promovieren noch an Volluniversitäten, jetzt mal so blöd gesagt. Und dabei beschäftigt man sich jetzt auf dem Papier, so in der Regel 3 Jahre, mit einem Thema. In der Praxis dauert es häufig etwas länger oder zumindest, wenn man einen Doktor Rea Nat, also Rerum Naturalium, einen naturwissenschaftlichen Doktor macht, selbstständig mit einem wissenschaftlichen Thema und verfasst am Ende seine Doktorarbeit dazu.
Genau, wobei die wenigsten ja noch ein Buch schreiben. Ne? Ich habe noch ein Buch geschrieben, sondern der Trend geht ja ganz klar, wie heißt das? Kumulative Promotion.
Ja, genau. Also bei uns, ich glaube, am Institut machen das fast alle mittlerweile, zumindest in der physischen Geografie.
Ja, in der Humangeografie eigentlich auch.
Ja, das heißt, man schreibt jetzt nicht mehr so ein dickes Buch wie früher, das in 10 Ausgaben in irgendeiner Bibliothek verstaubt, wo niemand reinschaut, sondern veröffentlicht 3 wissenschaftliche Artikel in Fachjournalen.
Ja. Genau, da haben ja auch deine Co-Autoren dann ein bisschen mehr was davon, weil sie noch eine extra Publikation haben. Aber das nur am Rande. Ich will jetzt hier nicht ketzerisch werden. Also der Outreach ist natürlich deutlich größer, wenn ich einzelne wissenschaftliche Artikel publiziere. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass meine digital verfügbare Doktorarbeit die wenigsten gelesen haben.
Ja, ich glaube auch. Diese Paper, es macht einfach Sinn. Ich lese lieber 3 Paper à 15 Seiten als so eine riesige Monographie. Kommt auch bei kumulativer Promotion quasi dann immer noch ein Rahmenteil, also eine generelle übergeordnete Einleitung dazu, dann diese 3 Paper-Manuskripte und eine abschließende Diskussion. Aber das ist dann quasi ein Buch, nur halt in angenehmere Häppchen aufgeteilt.
Genau, und wenn du als Doktorvater, Doktormutter an den Papern mitgeschrieben hast, dann brauchst du die auch gar nicht mehr lesen. Ist sehr arbeitseffizient. Nicht zu vergessen, am Ende kommt ja dann noch die Verteidigung, neudeutsch Defense.
Genau. Also nach der Einreichung muss man seine Arbeit verteidigen und dann veröffentlichen und dann darf man sich Dr. Rea Nat schimpfen.
Ja, Vorsicht. Ich Dr. Sportwiss, ne? Weil
ja, stimmt.
Nicht an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät promoviert worden, sagt man ja. Man promoviert ja gar nicht selber, man wird ja promoviert. Klugscheißerwissen am Rande. Und es gibt Promotionsordnungen, so wie Prüfungsordnungen im Studium. Und die unterscheiden sich von Uni zu Uni und von Bundesland zu Bundesland doch sehr. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt kumulativ promovieren möchte, müssen die Artikel alle schon wirklich veröffentlicht sein, müssen die irgendwo angenommen sein. Manchmal reicht auch, dass der letzte Artikel irgendwie als Manuskript vorliegt. Und das findet eben in den Promotionsordnungen Niederschlag und ist da geregelt. Und in der Geografie sind wir hier an der Naturwissenschaftlichen Fakultät verortet, deswegen kriegen wir den Dr. Rehnert. Es gibt aber Institute in Deutschland, da ist man eben, kriegt man vielleicht den Dr. Phil tatsächlich. Also den.
Da ist die Geografie dann an der Philosophischen Fakultät oder was auch immer verortet, ja.
Genau.
Ja, genau, dann ist man PhD, also PhD-Student ist Doktorand, PhD ist quasi das gleiche dann wie Doktor. Haben wir gerade drüber gesprochen, es ist ein kleiner Unterschied. Heute wird es aber wirklich eigentlich immer deckungsgleich verwendet und man ist heutzutage in der Regel auch beides halt, oder?
Genau, dann ist man endlich Wissenschaftler.
Ja, genau, yes, ja. Ja, aber man muss ja gar nicht unbedingt promovieren als Wissenschaftlerin, oder?
Nee, muss man nicht. Es gibt auch nicht promovierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings ist für die rein wissenschaftliche Karriere die Promotion schon noch immer irgendwie die Voraussetzung.
Ja.
Also
ja.
Die nicht promovierten studierten Menschen sitzen bei uns auf den Laboren. Die brauchen wir natürlich auch dringend. Also von daher gibt es da auch Pfade abseits der Promotion und auch der Professur an den Universitäten, Der klassische Weg, um in die Wissenschaft zu kommen, ist aber, glaube ich, immer noch die Doktorarbeit.
Ja, das glaube ich auch. So, Holger, jetzt haben wir geklärt, was ist so eine Promotion, was kann man, kriegt man damit bessere Beschwerde-E-Mails geschrieben und so weiter. Die Frage ist aber, denke ich, für viele, für unsere ZuhörerInnen, die Interesse daran haben, wie komme ich denn überhaupt an so eine Doktorandenstelle, an eine Promotionsstelle?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man braucht ja einen Betreuer oder eine Betreuerin. Das sind in der Regel ordentliche Professorinnen, die haben einen Lehrstuhl. Und damit haben sie in der Regel auch, dadurch, dass sie Professoren sind und mal habilitiert haben, irgendwann oft, auch nicht immer, haben sie eben das Promotionsrecht und dürfen Doktorandinnen betreuen. Und die haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstellen, die oft gar nicht mit Dauermitarbeitern besetzt sind, also die dauerhaft da sind, sondern oft für Doktoranden zur Verfügung stehen, um da eine, auf dieser Stelle quasi bezahlt, eine Promotion zu schreiben.
Ja. Genau, also man kann entweder so eine Stelle direkt über den Lehrstuhl bekommen. Die zweite Möglichkeit ist ja eigentlich auch, also Profs und Postdocs und so weiter schreiben ja auch ganz fleißig immer Projektanträge für Forschungsprojekte, haben natürlich aber nicht Zeit, all diese Forschungsdaten und Forschungsfragen selber zu klären. Je höher man kommt, desto mehr schreibt man nur noch Anträge, statt selber Sachen zu machen. Und in diesen Forschungsprojekten werden häufig auch Stellen mit beantragt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Forschungsprojekt schreibe und das bei der DFG einreiche, dann beinhaltet das in der Regel auch eine Promotionsstelle. Genau.
Und genau,
da ist der Vorteil, dass die Leute halt auch da nicht lehren müssen, sondern wirklich nur für Forschung, also nur für ihre wissenschaftliche Arbeit angestellt werden.
Genau, und diese Doktorandenstellen werden dann im Idealfall ausgeschrieben und nicht unter der Hand irgendwie verteilt. Dann kann man sich auf die Stelle bewerben und wenn man gut genug ist, bekommt man das quasi.
Genau, also entweder über Bewerbung, Kontakte zu Lehrstuhl- oder Projektstellen. Dann gibt es noch einen weiteren Weg, wie man quasi promovieren kann oder sich dabei, man kann auch ohne Anstellung promovieren. Das ist natürlich finanziell recht schwierig.
Oder ganz schön hart, weil man nebenbei noch Geld verdienen muss.
Genau, genau. Oder was machen kann man, sich auf ein Promotionsstipendium bewerben. Also das heißt, dass man seine Stelle nicht von der Uni finanziert bekommt, sondern in der Regel von einer der politischen oder kirchlichen Bildungswerke. Also es war bei mir der Fall. Ich hatte ein Promotionsstipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung, also von der Grünen nahen Stiftung, und die haben mir für 3 Jahre eine Stelle finanziert, dass ich hier an der Uni arbeiten kann und mein Promotionsprojekt bearbeiten kann.
Ja, genau, und den dritten Weg hatten wir gerade schon. Man sagt einfach, ich würde gerne so promovieren. Man findet einen Professor, eine Professorin, die sagt, okay, das kannst du bei mir machen, und dann macht man das quasi berufsbegleitend. Das ist allerdings, kann ich auch aus der eigenen Beobachtung sagen, eine echt harte Zeit, wenn man Vollzeit arbeitet oder selbst reduziert arbeitet und dann nebenher noch eine Promotion anschiebt.
Ja, das finde ich auch krass. Ne? Haben wir relativ wenige Leute hier am Institut, die das gemacht haben, aber absoluter Respekt, das ist halt einfach eine Doppelbelastung. Ne? Arbeiten gehen und dann in der Freizeit sich nochmal mit sowas beschäftigen. Aber generell, ne, wie du immer sagst, Promotionsjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Also trotzdem, ich finde, das ist eine saucoole Zeit. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Frage war ja, wie kommt man jetzt so an eine Stelle? Da würde ich gerne nochmal einhaken. Also wie du sagst, die werden ausgeschrieben, aber ich glaube, häufig ist es halt wichtig, dass man sich für die Sachen begeistert und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und mögliche BetreuerInnen nervt und sagt, boah, ich würde gerne, und gäbe es die Möglichkeit, und wenn nicht, finden wir das irgendwie. Wie war das eigentlich bei dir?
Alles andere als idealtypisch. Also ich war studentische Hilfskraft an der Sporthochschule, und als mein Abschluss bevorstand in der Geografie, habe ich damals irgendwie gesagt, ich könnte mir das vorstellen mit der Promotion, und da hat mein zukünftiger oder damaliger Doktorvater dann später gesagt, ja klar, kannst du machen hier, habe ich gesagt, gibt's ein Projekt? Nee, gibt's nicht. Und dann habe ich mal 2 Jahre nach Geld gesucht, also selber diese Forschungsanträge formuliert, die er dann quasi eingereicht hat, und nach 2 Jahren auf einer wissenschaftlichen Hilfskraftstelle, WHB sagt man da glaube ich heute, gab es ein Projekt, und auf dieser Stelle habe ich dann quasi weiter promoviert und dann das irgendwann abgeschlossen. Das ist also eher so nicht der idealtypische Weg oder so, wie man sich das wünscht. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, ja, das ist richtig. Ich glaube, als WHB, ich weiß nicht, wie viel man heute hat, knapp 1.000 Euro. Und bei dir?
Ja, ich war ja Hilfskraft zuerst bei Herrn Schneider im TR32. Da habe ich so Kohlenstoffaustauschprozesse von Atmosphäre, Vegetation und Boden gemacht im Ruhr-Einzugsgebiet in der Eifel. Und dann bin ich gewechselt zu Herrn Professor Brückner und habe da Geoarchäologie und Küstenforschung gemacht und war richtig angefixt. Habe meine Diplomarbeit in einem Projekt darüber geschrieben in der Türkei. Ja, und da wollte ich unbedingt promovieren und habe ihn gefragt, ob er eine Stelle hätte.
Hat er nicht.
Nee, gab es leider nicht. Aber wir hatten eine Projektidee, die wir dann zusammen entwickelt haben. Und dann habe ich mich mit dieser Idee halt auf dieses Promotionsstipendium der Heinrich-Böll-Stiftung beworben.
Also ordentlich reinknallen als Hiwi, ne? Sich bekannt machen und dann eine gute Arbeit abgeben, mit der man sich auf ein Stipendium bewerben kann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Option. Und wenn man Glück hat, fällt vielleicht noch irgendwo eine Projekt- oder Lehrschulstelle zur gleichen Zeit vom Himmel und man kann sich darauf bewerben. Nein, ich glaube, das Wichtige ist, dass man das wirklich, dass man Bock drauf hat und man merkt, das denke ich auch selber so in der Regel, spätestens im Laufe der Masterarbeit, in der Regel aber früher, kann ich mir vorstellen, wissenschaftlich zu arbeiten, habe ich da Bock drauf oder nicht.
Ja, das sollte man zumindest dann im Laufe seines Masterstudiums für sich selber entscheiden und dann am Ende Prof werden.
Ja, ist natürlich auch eine Option. Oder man ist wie wir eigentlich happy mit der Stelle, wo man gerade ist. Das Blöde ist halt bei den meisten Stellen quasi nach der Promotion, dass sie halt auch nicht entfristet sind. Also die meisten Leute nach der Promotion, möchten, wenn die in der Wissenschaft bleiben möchten, sind dann auch auf Stellen, Projektstellen meistens von so 3 Jahren Laufzeit oder sowas und dann muss man weiterschauen.
Ja, das Hochschulrahmengesetz sieht ja vor, dass man 6 Jahre vor der Promotion befristet beschäftigt sein kann und 6 Jahre danach. Das ist mal ganz witzig, wenn man das Leuten außerhalb der Hochschule erzählt, dass man, also ich glaube, ich hatte während meiner Promotion inklusive meiner Hilfskraftzeit 18 Verträge. Wenn man das jetzt mal auf 5 Jahre umrechnet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie lang die Verträge so alle waren. Ja. Ich glaube, der letzte war zwei Jahre, das war der längste.
Früher war die Laufzeit auch noch nicht auf mindestens 1 Jahr begrenzt. Ich kenne das auch noch. Ne? Dann so, oh, wir haben noch Geld übrig, wir können nicht von 50% auf 70% nochmal für 2 Monate aufstocken.
Genau, da gibt es heute, auch andere Regeln. Also es, an der Uni Köln wird eigentlich gefordert, dass man seine komplette Promotion einen Vertrag bekommt. Also 3 Jahre ist das dann in der Regel. Und das ist schon das Ziel, dass das an den Hochschulen so sein soll. Die Ausnahmen gibt es natürlich immer, erst recht bei so lange eingebrannten Systemen.
Ja, also es ist, ne, schon doch immer wieder prekäre Arbeitsbedingungen für die den langen Bildungsweg, den man macht. Ich möchte auch darauf hinweisen, es gibt auch außerhalb von Unis Möglichkeiten, als WissenschaftlerIn zu arbeiten. Zum Beispiel Forschungszentren, wie das in Jülich, Fraunhofer-Institute, Leibniz-Institute, Bundesämter, zum Beispiel das Umweltbundesamt in Dessau, Bundesamt für Gewässerkunde in Koblenz oder sowas, die auch alle Forschung betreiben. Also das sind jetzt nicht nur Verwaltungsstellen und für viele Wissenschaftsinteressierte auch sicherlich ganz, ganz tolle Möglichkeiten.
Ja, und da gibt es A, mehr unbefristete Stellen und B, der Bund zahlt, glaube ich, besser als die
Länder. Ja, stimmt, das ist nochmal alles eine andere Tarifstufe, ne? Mhm. Ja, aber jetzt haben wir unseren HörerInnen beantwortet, wie man quasi wissenschaftlicher Mitarbeiter wird. Arbeiterin wird. Jetzt letzter Punkt, wie wird man eigentlich Prof? Also das ist jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man innovative Ideen haben muss, Spaß an Projekten, gerne Anträge schreibt und Mittel einwirbt und das Wochenende lieber arbeitet, als mit Freunden oder Familie zu verbringen.
Genau, und outstanding ist in dem, was man tut. Früher war das tatsächlich sehr klar geregelt. Man brauchte eine Habilitationsschrift, also man hat quasi wieder eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, mit der man dann nachgewiesen hat, dass man das immer noch kann und noch besser kann. Und dann wurde man quasi habilitiert oder hat sich habilitiert. Und man hat das auch gar nicht irgendwie so wie bei einer Promotion, bei einem Prof gemacht. Man kann das theoretisch auch selber. Ja. Letztlich braucht man aber natürlich die Projekte und die Arbeit und das Geld irgendwie an der Uni.
Aber dann ist man ganz klassisch so gesehen mit so einer Habilitation als Habilitierter auch erstmal Privatdozent und nicht Professor.
Genau, das ist man Privatdozent. Professor wird man erst dann, wenn man einen Ruf erhält. Das heißt, man bewirbt sich auf eine vakante, freie Professur. Und wenn dann die Universität sagt, ja, du bist dafür geeignet, du bist der Beste, dann erteilt sie dir einen Ruf als Professor und dann... Dann hast du einen Lehrstuhl quasi. Ne?
Ja, also Professur ist quasi Lehrstuhl, ne? Du bist so genau. Gesehen. Ja, aber heute geht das mittlerweile tatsächlich auch ohne Habilitation. Das heißt jetzt nicht, dass man auch ohne Studium auf einmal Professor sein kann.
Nee, man muss dann habilitationsäquivalente Leistungen haben.
Ah, so heißt das schön in Verwaltungsdeutsch. Ja, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Großbritannien ist das einfach gang und gäbe. In Deutschland ist das noch relativ neu, dass man erstmal so Tenure-Track-Professur ist, also so gesehen schon mal verbeamtet und das ganze Pipapo und Zulagen und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen auf Zeit oder so, wie es früher auch so Assistant-Professor ist, die Grenzen da, glaube ich, einfach fließend. Und irgendwann bist du dann richtig so Full-Professor und genau.
Genau, und dann die Krone der Schöpfung. Ne? Ja. Also das ist quasi das Ende der Karriereleiter dann. Wenn man denn gut genug ist, das ist schon irgendwie ein dynamisches System. Gerade hat man auch Vorteile, wenn man kein Mann ist, weil ja die Hochschulen ihre Frauenquote nach oben schrauben. Aber ja, das ist sicherlich
auch wirklich ein anderes müssen, Thema. Ne? Also ist, wenn ich das mal so uns in unseren Führungsetagen gucke, wer von den Silverbacks hier, also das ist auch Zeit.
Kommt jetzt drauf an, wen man fragt. Ne? Die Leute, die auf eine Professur warten und männlich sind, haben natürlich irgendwie im Moment ein bisschen das Nachsehen.
Aber auch hier, ne, es ist europaweit mittlerweile harmonisiert, aber trotzdem total divers. Zum Beispiel in Frankreich ist es nochmal ganz klar getrennt zwischen Researcher und University Teacher. Also da gibt es den Maître de Conférence. Das sind quasi Habilitierte, die einfach nur Lehre machen. Und dann gibt es halt diese Researcher-Stellen, die wirklich auf Forschung sind.
Ja, das ist aus unserer Sicht natürlich total doof, weil an deutschen Universitäten Forschung und Lehre eigentlich immer eine Einheit bildet.
Ja, finde ich auch richtig und wichtig. Was mich halt hier stört oder uns viele stört, dass dein gesamtes Standing oder Reputation eigentlich auf deine Publikationen fußt. Und also wie gut und wie viel du lehrst, das ist leider zumindest bei vielen oder für viele noch nicht das ausschlaggebende Kriterium.
Ja, auf dem Papier ist das immer wichtig, dass man das nachweisen kann. Ich glaube, ich habe noch in keiner Berufungskommission gesessen, aber alles, was man aus diesen geheimen Gremien hört, geht es dann, wenn es hart auf hart kommt, geht es eben doch um Publikationen, um Drittmittel, also geht es um die Forschung. Und die Lehre ist zwar wichtig, man muss sie gemacht haben, aber eben dann nicht das K.O.-Kriterium, das darüber entscheidet, ob oder ob nicht.
Ja. Tja, Holger, ob wir nochmal Prof werden?
Ich bin schon zu alt.
Ja. Wir können in Folge 500 nochmal zurückblicken auf unsere.
Auf jeden Fall. Wir haben ganz schön lange geredet heute schon, deswegen soll es auch mit dem Herumdoktern hier jetzt erstmal reichen.
Ja, also zusammengefasst, wenn ihr Bock auf Forschung habt, habt Spaß an der Masterarbeit, schnuppert in das wissenschaftliche Arbeiten rein. Und es hilft halt auch immer, wenn man im persönlichen Kontakt mit WissenschaftlerInnen ist, um auch einfach mitzukriegen und zu checken, gibt es Stellen, gibt es Möglichkeiten, wo sehe ich da auch meinen Weg?
Müsste beim Hannes jetzt aufpassen vor der Tür, da entsteht jetzt eine große Schleimspur, wegen der Nähe zu den Wissenschaftlern, die man dann braucht. Der Vorteil ist, dass man ja überhaupt mal mitbekommt, was so geforscht wird, wenn man sich zum Beispiel als Hilfskraft irgendwo bewirbt. Da sind ja auch ein paar Stellen, gut, wir sparen gerade in Köln, vor allen Dingen bei den Hilfskräften. Aber man bekommt eben doch einfach einen Einblick in das, was an Universitäten so in der Forschung gemacht wird.
Genau, schönes Schlusswort, Holger. Salbungsvoll hier vom promovierten Ross herunter.
Ja, selbstverständlich. immer einen vom Pferd erzählen, wie sich das gehört. Dann sage ich mal bis zur nächsten Folge.
Ja, bis Folge 51.